Herzlich willkommen beim Podcast Macher und Denker. Heute bei uns zu Gast sind Therapeutin Lilian Rizzi und der Rechtswissenschaftler Marcel Nigli. Sie sprechen über Angst, Meinungsfreiheit und Streitkultur. Die Fragen stellen Lukas Leutzinger und Ronny Grob.
Marcel, auf der Webseite deines Lehrstuhls steht der Satz geschrieben: No trigger warnings, no safe spaces, no bullshit.
Genau.
Warum ist das wichtig, das zu erwähnen?
Es ist wichtig, weil es war früher mal normal an einer Universität, dass wenn man miteinander denkt oder redet oder diskutiert, dass man keine geschützten Räume hat, dass man auch nicht gewarnt wird, dass es vielleicht schwierig werden könnte, weil das Denken eben per se eine Schwierigkeit ist, also eine gefährliche Sache. Man weiß nicht, wo man hinkommt. Man ist relativ alleine, wenn man denkt. Und diese Vorstellung, dass man vor irgendwie Gefahren gewarnt werden würde von irgendjemandem, das schließt das Denken von vornherein aus. Das ist nämlich für Kindergärtner gedacht. Passt jetzt schön auf, da kommt die Straße, wir gehen jetzt links. So ist nicht, so wird es nicht mit dem Denken. Und insofern, dass man das sagen muss, ist eigentlich das Merkwürdige. Aber in der Zwischenzeit, habe ich gemerkt, muss man das sagen.
Aha. Andere Professoren, die machen das nicht so. Die warnen und betreuen das Denken.
Ja, sie warnen nicht, aber die nehmen das, sagen wir mal, ernster, wenn in der Gesellschaft getan wird, als müsste man immer Rücksicht nehmen auf die Befindlichkeiten von Leuten im Saal. Und der Punkt ist halt einfach, wenn ich etwas erzähle, jetzt ja auch, wenn ich etwas erzähle und ich erzähle etwas Blödes, dann ist eine Möglichkeit von euch, dass ihr aufsteht und rausgeht und sagt, bin jetzt beleidigt. Und die andere ist, hey, stimmt doch überhaupt nicht, was weiß ich, ich lasse mich auf das ein. Und das Beleidigtsein, das scheint mir so quasi die Metapher des gegenwärtigen Zeitalters. Es ist wahnsinnig einfach, wahnsinnig leicht. Und man muss gar nichts lernen. Und man kann sich in den Mittelpunkt stellen und als Opfer auch profilieren. Ich halte das für falsch, für grundfalsch. Ich glaube, dass die Gesellschaft auf diese Art und Weise wirklich, will nicht sagen in den Arsch, aber nicht in eine gute Richtung sich entwickelt.
Wie reagieren die Studenten darauf, die Studentinnen? Sind sie getriggert, sind sie empört?
Beides natürlich, also es ist wie immer, oder? Wenn man irgendwie klare Ansagen macht, dann gibt es einen Teil, der empört ist und eben möglicherweise sogar rausläuft, und einen anderen Teil, der das richtig findet oder eben sagt, jetzt, mit dem kann ich quasi etwas lernen. Das ist immer geteilt.
Warum beschweren sie sich? Oder was ist ein konkretes Beispiel, dass man...
Also sie beschweren sich nicht, nein. Also das würde auch nichts nützen, oder? Bei uns in Freiburg finden alle Vorlesungen in beiden Sprachen gleichzeitig statt, also zur gleichen Zeit in beiden Sprachen. Dann wechselt man die Sprache, also man hat die Option. Und das ist halt eine Universität. Und ja, also im Prinzip ist das auch klar, dass zu mir in die Vorlesung tendenziell eher Leute kommen, die das gerne haben. Aber es ist natürlich, also es gibt immer wieder, also in der Corona-Zeit zum Beispiel hat es viele gegeben, also viele, doch vereinzelt gegeben, die rausgelaufen sind. Es findet jetzt teilweise auch statt. Wenn ich sage, eben, keine Ahnung, es gibt nur zwei Geschlechter oder so irgendetwas, das triggert einfach die Leute, also die jungen Leute, muss man sagen, die programmiert sind, das kann man so nicht sagen. Oder was heißt, ich sage, doch, im Prinzip kann ich alles sagen. Ich kann eben in der Rechtsphilosophie zum Beispiel auch sagen, Frauen sind viel dümmer als Männer. Zeigt mir das Gegenteil. Wenn ich sie nicht provoziere, dann kommen sie gar nicht und sie reden mit mir gar nicht, dann haben sie das Gefühl, sie müssen einfach nachfratzen, was ich sage jetzt. Aber gerade in der Philosophie ist das relativ wichtig. Mit jungen Leuten scheint mir, klappt das relativ gut, wenn man sie provoziert. Und das gehört dazu, dass man sagt, hey, nein, also das kann ja nicht richtig sein, was weiß ich, und das, oder? Also das...
Und Streitgespräche.
Genau, um das geht es, oder?
Streitgespräche.
Weil man kann doch das, was wir gemeinsam jetzt machen, zum Beispiel in unserem Gespräch, das kann niemand von uns alleine.
Nein.
Oder?
Also wenn und es wäre sehr langweilig.
Genau. Wenn ein wirkliches Gespräch ist, dann entsteht etwas aus dem Gespräch und nicht einfach, das ist nicht die Summe von einzelnen Menschen, die reden.
Mhm. Ich finde Streiten aktiviert.
Genau.
Das ist spannend.
Inwiefern?
Es aktiviert den Widerstand oder den Konsens oder das Nachdenken oder auch das Formulieren müssen. Das passiert auch viel zu wenig, finde ich, dass jemand seine Gedanken ausformulieren muss. Mhm. Und wenn sie nicht gut ankommen, umformulieren muss.
Genau.
Das finde ich eben schön.
Oder? Und dass man
also Sprache ist halt sehr wichtig beim Streit.
Genau. Und dass man eben merkt, wenn du etwas sagst und ich das nicht richtig verstehe, was ja immer eine Möglichkeit ist, man weiß halt nicht, was richtig verstanden ist, und ich das auf das reagiere, was ich verstanden habe, dass du dann sagen kannst, halt, das ist nicht richtig verstanden, ich habe das anders gemeint, was weiß ich, das gibt das Gespräch. Und das, wenn man das ausschließt, eben wenn man davon ausgeht, habe ich den Eindruck, dass es eine Wahrheit gibt, dann muss man nicht reden.
Du bist ja auch jemand, der sich immer wieder klar auch in der Öffentlichkeit äußert. Zum Beispiel hast du Straßenblockaden zugunsten des Klimas als Erpressung bezeichnet.
Ja, aber das sind sie schon. Also, jetzt, juristisch ist das vielleicht nicht ganz so, weil eine Erpressung eine Bereicherungsabsicht voraussetzt. Das ist vielleicht nicht da. Aber eine Nötigung ist es jedenfalls. Und der Punkt ist, eine Blockade irgendeiner Art und Weise, ob jetzt auf der Straße oder sonst, schränkt die Handlungsfreiheit einer anderen Person ein. Das ist eine Nötigung. Und die ist nur dann gerechtfertigt, wenn sie eben gerechtfertigt ist. Und gerechtfertigt ist, keine Ahnung, ein Eingriff in das Rechtsgut von anderen Leuten, wenn man selber angegriffen wird, also gegen irgendeinen Täter, also wer einen überfällt, oder wenn man in einer Notlage ist. Aber schau, also jetzt zum Beispiel bei den Sitzblockaden, hätte ich noch nachvollziehen können, wenn man sich irgendwie an die Eingangstür des Bundeshauses geklebt hätte oder die Parlamentarier gesagt, die machen zu wenig, ich will jetzt Aufmerksamkeit. Aber wenn sie irgendwie dich oder mich in der Straße blockieren, dann sage ich, ich habe mit dem nichts zu tun, einfach nichts. Ich kann es auch nicht wirklich beeinflussen. Ja, aber eben, die Politik muss aufmerksam werden. Also sage ich, geht mich einfach einen Scheiß an. Ich habe gerade zum Beispiel eine kranke Mutter. Ich muss zu meiner Mutter. Und die ist mir wichtiger, ehrlich gesagt, als das scheiß Klima. Also nichts gegen das Klima, aber meine Mutter ist, die ist jetzt gestorben in der Zwischenzeit, aber meine Mutter war wichtiger als jedes mögliche Klima. Oder meine Kinder zum Beispiel oder meine Frau sind wichtiger. Also fühle mich nicht egoistisch in dem.
Lilian, du bist Coach und Therapeutin. Kommen Leute zu dir, die sich getriggert fühlen von Leuten wie Marcel?
Das kann ich nicht so beantworten. Also ich hatte noch nie jemand in der Therapie, der gesagt hat, ich war bei Marcel und jetzt geht es mir schlecht.
Also mach das weg!
Leute, die sich beleidigt fühlen, oder?
Es gibt natürlich Menschen, die subjektiv sich beleidigt fühlen und da muss man ja rausfinden, warum das so ist. Und wenn sie das behandelt haben wollen, geändert haben wollen, dann finden wir einen Weg, das zu behandeln und zu ändern. Aber man muss das wollen. Viele Menschen, die, wenn wir jetzt beleidigt sein, als Grund nehmen, in eine Praxis zu gehen, die wollen wahrscheinlich eher nicht das behandelt haben, weil das ist ja dann schön. Das ist jetzt sehr missverständlich vielleicht, aber man muss nur in eine Therapie gehen mit Dingen, die man weghaben will.
Ja. Und für welche Gründe kommen dann die Leute zu dir?
Ängste, Angst vor dem Fliegen und es ist nicht das Flugzeug. Schlafprobleme, also gesundheitliche Dinge. Manchmal ist es etwas Gesundheitliches, das müssen wir herausfinden. Und manchmal haben wir auch die gesundheitlichen Ursachen schon ausgeschlossen und minimiert. Und dann ist es halt eben das Denken, das Gedankenkreisen und Angst. Das kann man behandeln. Dann, ja.
Kommen denn auch Leute zu dir, die Angst haben vor der Klimaentwicklung?
Nein.
Nein?
Nein, das hatte ich noch nie.
Weil ich habe also Studenten und Studentinnen, damit es schön korrekt gesagt ist, die kommen und sagen, sie möchten keine Kinder machen, weil sie Angst haben, dass die in eine scheiß Welt geboren werden.
Aber die haben ja dann schon eine Entscheidung getroffen, keine Kinder zu haben. Das ist ja okay, das muss man denen nicht wegmachen.
Aber wegen dem Klima. Die würden gerne finden, also sind wirklich Leute zu mir gekommen, die gesagt haben, ich mache Witze über die falschen Dinge. Weil sie würden gerne Kinder haben, aber jetzt trauen sie sich nicht, weil die Welt geht wirklich zum Teufel. Und da bin ich immer. Also, es kommt niemand zu dir mit dem.
Nein, es kommen schon Menschen mit Ängsten.
Ja.
Aber ist es ein Trend? Wegen dem Klima nicht.
Also, welches Thema ist im Moment stark? Ängste? Oder in den letzten Jahren? Was hat zugenommen?
Sehr viel Ängste. Angst vor dem Versagen im Sinn von, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht. Also auch eine Form von Energielosigkeit, die dann dazu führt, dass man Angst hat, weil man es nicht mehr packt. Mhm.
Was hast du vorher gesagt wegen dem Fliegen? Das Fliegen ist gar nicht das Problem. Das Flugzeug ist nicht das Problem. Wie hast du es gemeint? Was ist denn das Problem dieser Leute?
Ich hatte ein schönes Beispiel von einem Mann, der gekommen ist, und wir haben versucht, miteinander so Schritt für Schritt zu ergründen, wann beginnt seine Angst vor dem Fliegen? Und es war so mit Buchen und Check-in und der Weg ins Flugzeug, durch diesen Tube, wo man gehen muss, hinsetzen, anschnallen. Und beim Anschnallen hat es dann begonnen. Dann hat er so angefangen, ein bisschen zu reagieren und zu zittern. Und dann hat das Flugzeug abgehoben und dann war das ganz schlimm. Also in Gedanken, wir haben da ein Wachhypnose-Gedankenspiel gemacht. Das kann man nennen, wie man will. Wir sind einfach diesen Spaziergang gegangen. Und dann hat er sich über die Emotion, die er dann hat, erinnert, das ist jetzt Kurzfassung, das geht natürlich nicht so schnell, erinnert, dass er als etwa 3- oder 4-Jähriger mit seinem Großvater an einer Kilbi war. Und da gab es dieses Schiff oder so etwas Ähnliches, das sich da bewegt in alle Richtungen und man sitzt da mit einer Metallstange, ein Bügel, ein Gurt. Und er war so klein und dünn und ist dann während der Bewegung da darunter rausgerutscht und saß dann auf dem Boden dieses Schiffs und hat sich an den Beinen des Großvaters festgehalten. Der konnte ihn ja nicht draufnehmen. Das wäre ja dann auch gefährlich gewesen. Und dann hat er dort wackelnd, ohne Sicherheit, sich festhaltend, gewartet, ausgeharrt, gelitten, bis es fertig war. Und jedes Mal im Flugzeug hatte er so eine Art Revival von dieser Geschichte. Und wir haben dann diese Geschichte behandelt und jetzt fliegt er problemlos.
Sehr gut, also ein Trauma überwunden jetzt
sozusagen. Ja, kann man so sagen. Ja. Wobei nicht jeder würde das als Trauma erfahren.
Aber ist er auch erst darauf gekommen, als er bei dir in der Stunde war?
Er hat das natürlich nicht gewusst.
Er hat das verdrängt eigentlich.
Ja, es war ja auch nicht wichtig. Ja. Es ist nur dann wichtig, wenn er ins Flugzeug sitzt. Genau. Und jetzt kann er. Das ist schön.
Marcel, du bist beim Bündnis Redefreiheit. Mhm. Das ist eine Organisation, die sich für den Schutz der Meinungsäußerungsfreiheit einsetzt. Ja. Warum braucht es extra eine Organisation dafür?
Das bin ich ehrlich gesagt auch sehr überrascht, dass das nötig wurde. Hätte ich nie gedacht. Menschen, die im letzten Jahrtausend geboren wurden und die, sagen wir mal die 80er oder 90er Jahre, das war alles schon, aber ich bin 60 geboren, oder? Also, und dann, das heißt, ich habe die 60er Jahre miterlebt und die 70er und dann war relativ frei. Da wäre nie jemand auf die Idee gekommen, dass man so etwas bräuchte. Aber das hat sich in den letzten 20, also in diesem Jahrtausend, seit der Jahrtausendwende scheint mir, das hat sich ganz rigoros verändert. Eben mit der Empfindsamkeit, mit Empfindlichkeit, mit dem, das musst du nicht sagen, das tut mir weh, was weiß ich. Selbst im politischen Diskurs, das kann man so in der Art und Weise nicht sagen. Und mir scheint, das ist jetzt politisch, aber das ist eben auch sozial. Und die Politiker adressieren die eigentlichen Probleme nicht. Wir werden das noch sehen. Also ich persönlich bin der festen Überzeugung, dass wir vier werden das noch sehen in den nächsten 10 oder spätestens 15 Jahren, dass das so nicht geht. Europaweit ist die Politik nicht imstande oder nicht willens, aber ich nehme an, das ist strukturell bedingt, die Bedürfnisse oder die Probleme der normalen Leute wie uns wahrzunehmen, oder? Und die sagen uns dann, du bist ein Rassist oder das ist gar nicht so wichtig, wie du meinst. Also, wenn ich von etwas Angst habe oder wenn ich etwas als problematisch sehe, dann musst du mir als Politiker nicht sagen. Also eben wieder, Corona war ein gutes Beispiel. Unsere Regierung, die mich wohlgemerkt duzt, unsere Regierung, die ich jetzt wirklich nicht mag eigentlich, ja nein, zu der ich einfach, weil es die Regierung ist, grundsätzlich eine Distanz habe, die duzt mich und sagt, wir sind bei euch, wir stehen, wir machen das miteinander. Denke ich mir, nein, ich will nichts machen, ihr müsst das machen. Dafür haben wir euch gewählt, oder? Also macht mal eure Arbeit, verdammt nochmal. Also das ist eine wirklich merkwürdige, wir sind alle im selben, aber wir haben keine Macht, aber die schon. Aber die haben keine Verantwortung. Dann machen sie irgendeinen Scheiß. Und dann sagen sie, ja, es ist nicht so gut gegangen. Sage ich, ja, dann gibt ihr Mühe. Also das ist bei uns in unserem Job auch so. Wenn wir etwas nicht können, dann müssen wir versuchen, es zu lernen oder besser zu machen. Wenn es manchmal geht etwas in die Hose, das ist halt so. Aber einfach zu sagen, wuff, das ist unser aller Problem. Und das scheint mir gegenwärtig effektiv, wenn ich ein Problem adressiere, völlig egal welches, dann kommt heraus, dass eben ich quasi ein bösartiger Mensch sei, also ich, der ich nur einfach liberal war. Ich war. Von klein auf war ich immer nur liberal. Finde einfach, alles, was nicht verboten ist, ist erlaubt. Das ist aber von, als ich hier in Zürich war, 20 Jahre, war ich ganz links, hat man mir gesagt, ich sei links, weil ich Autorität nicht respektiert habe. Und jetzt in der Zwischenzeit nennt man mich rechts. Das kann doch einfach nicht sein. Kann doch nicht sein, dass sich die Gesellschaft so verändert, dass wenn jemand einfach nur schon sagt, man muss sagen dürfen, was man anständig, ich bin sehr dafür, dass man anständig miteinander redet. Aber man muss doch alles sagen können. Warum das so ist, weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung, warum sich das so verändert hat. Möglicherweise, weil alle Leute so unglaublich viel Angst haben, eben mit einem Thema, oder? Also, dass die Angst scheint irgendwie gesellschaftlich zentral geworden zu sein.
Ich habe manchmal das Gefühl, dass es so ein bisschen anerzogen wird, was man darf und was man nicht darf. Und wenn man Dinge tut, von denen man Gefahr läuft, etwas Falsches zu tun, muss man eine Strafe erwarten. Ja. Und vor der Strafe hatte man ganz furchtbar Angst. Ich glaube, wir hatten einfach vielleicht ein bisschen weniger Angst vor der Strafe.
Ach, das glaube ich auch. Insgesamt hatten wir weniger Angst. Also meine Studenten glauben das ja nicht, dass ich ohne Helm Fahrrad und Motorfahrrad gefahren bin und ohne Rückenpanzer und ohne Helm Skifahren und was weiß ich, all das glauben sie ja nicht, oder? Also ich bin trotzdem da. Also es ist nicht...
Klar, es gibt
das,
schon weniger Unfälle.
Mag ja sein, aber es ist eben auch weniger lustig.
Ja.
No risk, no fun. Das stimmt eben schon, klar. Aber wenn man... Das sicherste Leben hat man zu Hause, wenn man einfach nicht aus dem Stuhl
aufsteht. Oder im Gefängnis.
Oder im Gefängnis.
Oder im Sozialismus.
Genau, oder? Das möchte ich nicht. Oder man muss doch Dinge ausprobieren. Speziell, wenn man jünger ist, muss man doch Dinge ausprobieren. Und das Witzige...
Und dann muss man nach Hause kommen können und sagen, ich habe was gemacht, es ist schief gegangen.
Genau.
Was muss ich jetzt tun?
Genau.
Oder? Das mache ich mit meinen Kindern. Genau. Jetzt sind sie groß.
Ja, ja.
Die waren immer sicher. Egal was ist, ist darum nichts Schlimmes passiert, aber egal was ist, zu Hause ist ein sicherer Hafen und es wird besprochen,
genau,
was man jetzt tun muss,
genau,
ohne Damoklesschwert oder irgendwas.
Aber heutzutage haben ja die Eltern das Gefühl, sie müssen ihre Kinder vor allem und jenem beschützen, fahren sie mit dem Auto zur Schule und so weiter.
Schlimm, oder? Ja, furchtbar.
Ja,
und der ganze Spaß ist weg, er hat schon recht. Schulweg, das war lustig.
Abenteuer.
Ja. Ja.
Klar.
Schmutz, Steine, genau. Schnecken.
Schmutz zum Beispiel, auch so ein gutes Beispiel, ja nicht gefährlich, oder? Aber wenn ich das anschaue, hier zum Beispiel sind ein paar Nüsse auf dem Tisch. Als ich klein war, wäre hier nicht ein Löffel drin gewesen. Weil, ja, das ist richtig, wenn ihr da reingreift, vielleicht habt ihr eure Hände nicht gut gewaschen. Vielleicht.
Ja.
So be it. Wenn ich dann wegen dem krank werde, so be it. Aber der Punkt ist, Tatsache ist, die Allergie, also die Entwicklung der Allergien zeigt ja eigentlich eher in die gegenteilige Richtung. Je steriler wir unsere, oder? Desto weniger, also desto anfälliger werden wir.
Es gibt ja auch Studien, die zeigen, dass die Kinder früher mehr im Dreck gespielt haben und genau, deshalb ein besseres Immunsystem haben. Genau.
Und deshalb also...
Mikrobiom.
Genau.
Mikrobiom.
Und der Witz ist doch effektiv, also dass das Vergnügen hat mit Risiko zu tun, wenn man klein ist, hat ja, wenn man größer ist, auch mit Risiko zu tun.
Ja.
Also ich behaupte nach wie vor einen Tag, an dem man nichts tut, wo irgendetwas schiefgehen könnte, ist doch ein verlorener Tag. Nicht?
Ja, sehr American, ja, oder?
Ja, nein, also man kann sich doch hinterher gar nicht mehr daran erinnern, weil es war alles irgendwie, ist ja nichts passiert.
Man kann sich ja überlegen, was passieren könnte, das hilft ja auch schon.
Mhm.
Welche Entscheidung muss ich jetzt treffen? Ja. Und ich finde, manchmal, wenn man bevor man eine Entscheidung trifft, alles fertig denkt, dann wird ja der Reiz unter Umständen größer, etwas zu tun, was dann potenziell schief gehen kann. Ja. So.
Aber alles, was wichtig ist, alles, was wirklich wichtig ist, können wir gar nicht zu Ende denken. Also jetzt zum Beispiel, was wir studieren, also die Berufswahl scheint mir, ist relativ klar, kann ich nicht, ich habe keine Ahnung, macht halt irgendetwas, was ich gesehen habe in einem Umfeld. Alle Partnerschaftswahlen, das ist doch, ja, man verliebt sich oder nicht, oder was weiß ich, und dann sind halt zufälligerweise die Menschen da oder nicht, oder was weiß ich, das ist doch nicht überlegt. Also Menschen, die überlegen, welche Partner sie möchten. Klar, wir bilden uns dann ein, wir hätten
es überlegt.
Genau, oder?
Das ist und schon. Wenn wir nicht gut überlegt haben, wenn wir das nachher rausfinden,
genau,
dann war es Schicksal.
Ja, aber es ist halt so. Also ohne das scheint mir das effektiv, also alle wesentlichen Dinge, wo wir geboren werden, welches unsere Freunde sind, was weiß ich, da haben wir nicht großen Einfluss, weil das hängt davon ab, in welcher Gegend wir aufwachsen, was unsere Eltern für Freunde haben. Keine Ahnung, ich erzähle den Studenten immer, der wichtigste Indikator, soziologisch zum Beispiel, um zu sagen, ob ein Kind an die Uni geht, ist, ob die Eltern zu Hause Bücher haben. Spielt überhaupt keine Rolle, was für welche.
Echt?
Ja, das indiziert, dass das Kind möglicherweise an die Uni geht, mit großer Wahrscheinlichkeit. Das ist statistisch signifikant. Wenn die Eltern keine Bücher haben, geht das vielleicht, Kind wahrscheinlich nicht an die Uni. Und das hat überhaupt nichts zu tun damit, ob das Kind liest oder nicht, ob die Eltern lesen oder nicht. Das meine ich, oder? Die Struktur ist viel wichtiger, als wir glauben. Und deshalb einfach ein bisschen, die wesentlichen Dinge sind sowieso, aber wir können in diesem Rahmen, können wir immer noch relativ viel. Und darum, ich finde immer, wenn es nicht gleich ein letales Risiko ist, einfach es probieren.
Ja, wir fragen manchmal zu Hause, wenn wir das machen, muss jemand sterben?
Genau.
Wird jemand
krank? Da ist er laut.
Ja.
Wenn jemand sterben muss, kann man es machen.
Ist es nicht so schlimm?
Sehr gut.
Wird jemand krank? Nein. Oder es kommt jemand nach Hause und sagt, oh mein Gott, das alles ist schief gegangen. Oh, so schlimm. Ich sage, musste jemand sterben? Nein. Genau. Wurde jemand krank? Nein. Hast du viel Geld versenkt? Nein. Wo schlimm?
Genau,
wo ist das Problem?
Wo schlimm?
Genau.
Atmen.
Genau.
Atmen.
Genau.
Gut, alles kommt gut. Atmen ist so wichtig.
Und das ist, glaube ich, halt schon wichtig. Also das ist ein bisschen, also nicht nur ein bisschen, das ist eben verloren gegangen und ist im Begriff noch viel stärker verloren gegangen zu gehen. Auch, dass man die ganze Zeit fragt, eben sich gegenseitig, ob irgendeine Allergie besteht oder eine Unverträglichkeit oder was weiß ich. Also ich bin groß geworden. Also meine Assistenten zum Beispiel sagen, wenn wir ein Seminar machen, wir müssen die Studenten noch fragen, ob sie Allergien haben. Sie sagen, nein, das machen wir nicht. Ja, warum nicht? Weil sie verdammt nochmal erwachsen sind. Wenn sie Allergien haben, kommen sie und sagen, ich habe eine Allergie. Und dann nehmen sie auf das Rücksicht. Wenn sie nicht fähig sind, das zu sagen, dann fuck you.
Ja, aber wenn jetzt jemand glutenfrei essen muss und es gibt nur Pasta, ist das gemein.
Ja, aber dann muss er es sagen, ich muss ihm nicht
sagen.
Wenn
er das vorher weiß.
Also wenn wir 3 Tage in ein Seminar gehen.
Dann weiß man, dass es Pasta gibt.
Nicht, man weiß nicht, dass es Pasta gibt, aber wenn man eine Allergie hat oder irgendeine Unverträglichkeit, muss man kommen.
Ja, man voran.
Ja,
man kann davon ausgehen, dass es,
das ist so, ist
möglicherweise,
möglicherweise aber Pasta gibt.
Glutenhaltige
Esswaren. Ich bin betroffen, darum sage ich das.
Aber das Paradox ist aber du würdest das sagen, oder?
Ich würde einfach die Pasta nicht essen und die Soße abfassen.
Ja, aber du würdest vorher, wenn wir sagen,
dich anmelden.
Ja.
Bei der Anmeldung, wenn wir 3 Tage irgendwo hingehen für irgendein Seminar oder so, würdest du sagen, hey, im Übrigen.
Ja,
oder?
Kein Weizen.
Genau. Aber das Paradoxe ist doch, wir leben in einer immer sichereren Welt und wollen immer noch sichere Zustände.
Das ist so.
Ja, aber es hat schon Vorteile, wenn ich einfach raus kann und es passiert mir nichts.
Ja, das ist schon nicht schlecht, ja. Aber man weiß es dann trotzdem nicht.
Ja, natürlich aber, nicht, aber ein bisschen minimal. Das
Gefühl nimmt dann doch nicht zu, oder? Also die Leute haben ja trotzdem mehr Ängste.
Ja, aber ich ja nicht.
Ja, aber die Leute.
Aber im Schnitt schon, oder?
Ja, im Schnitt schon.
Im Schnitt haben die Leute immer mehr Ängste, wo sie in der sichersten aller Welten leben.
Ja, aber also, der Druck, irgendetwas super gut zu machen, die Gefahr zu versagen, ist höher als die Gefahr, es passiert dir etwas auf der Straße. Sie haben mehr Angst vor, sie bestehen die Prüfung nicht.
Genau.
Prüfungsangst ist sehr häufig.
Genau.
Man kann nicht hinstehen und etwas erzählen, weil irgendetwas passiert war. Man,
Oder? Also ich finde eben, man kann es nicht eliminieren, völlig richtig. Otto Marquardt, ein Philosoph, ein Deutscher, der jetzt leider gestorben ist vor kurzem, oder einigen, ein paar Jahren, der hat das genannt, das Gesetz der zunehmenden Penetranz der Reste. Je mehr ein störendes Phänomen verschwindet, desto mehr stört, was übrig bleibt von dem. Wenn du nur noch einmal auf tausendmal irgendein etwas hast, sagst du, oh, unglaublich, während wenn es jedes zweite Mal ist, gewöhnst du dich. Also, oder? Also hat viel mit dem zu tun. Und ich glaube wirklich, wir sind nicht gemacht für ein risikoloses Leben.
Wir sind auch nicht gemacht, um Menschen zu loben. Das kommt auch dazu. Das musst du in Kombination sehen. Wir sagen nichts, wenn es okay ist, und wir sagen etwas, wenn es nicht okay ist. Und das ist, also ich meine nicht, man muss irgendwelche Kleinnarzissen anerziehen, weil man nonstop lobt. Aber das ist gut, sagt man nicht so oft.
Ja. Nein, ist völlig richtig.
Die Rotstiftmentalität ist sehr viel aktiver.
Ja, das ist eines der Dinge, das ich gelernt habe in meinem Leben zum Beispiel, dass man eben die Dinge, die man selbstverständlich erfindet, eben sagen muss. Ja. Man muss irgendwie dem Menschen, den man gerne hat, immer wieder sagen, ich habe dich gern oder ich freue mich, dass du da bist oder was weiß ich, weil man sagt nämlich immer nur, wieso bist du nicht da gewesen? Ich habe auf dich gewartet. Was weiß ich,
das ist das, wenn man die Tante am Telefon hat und sie sagt, du hast dich so lange nicht gemeldet.
Genau.
Dann haben wir so wahnsinnig Lust, morgen anzurufen.
Genau, das ist genau der Punkt. Genau der Punkt, oder?
Denkt man so, gar nicht. Sie könnte ja sagen, schön, dass du anrufst.
Genau.
Aber sie sagt, von dir habe ich auch schon lange nicht mehr gehört.
Genau, das ist der Punkt.
Ja, ich hatte so viel Zeit. Ja. Ja. Aber das ist ein Problem. Ein Kommunikationsthema. Wir kommunizieren nicht mehr schön. Ja. Und zu wenig. Und wir diskutieren zu wenig. Und ich glaube, es beginnt nicht nur in der Schule, in der Familie.
Oh, das glaube ich auch.
Man muss mehr am Tisch sitzen und reden. Ja.
Mhm. Stichwort Diskussionen. Wir haben vorhin über Redefreiheit gesprochen. Frank Urbaniok, der berühmte Psychiater, hat ein Buch in deinem Verlag, Lilian, herausgegeben, Schattenseiten der Migration. Ja. Und im Gespräch mit dem Schweizer Monat hat er gesagt, dass unbequeme Meinungen wie seine in der Öffentlichkeit zensiert würden.
Ist ja nicht falsch.
Ich habe das nicht so erfahren. Also es wurde ja nicht, es wird zensiert, und es wird auch, wir müssen von vorne beginnen, es passiert ihm, dass er zensiert wird. Und zwar habe ich versucht, an einem Ort einen Talk zu lancieren, zusammen mit ihm und dem Professor Auer, dem Rechtsethiker von Innsbruck, ehemals. Und wir haben den Platz nicht bekommen, weil die Institution selber bestimmt, wen sie da haben wollen. Es war so eindeutig, der nicht. Und es klang nach zu rechts. Und dabei ist er gar nicht rechts. Er ist sehr stabil Mitte in seinem ausgewogenen Denken. Weil man würde ja jemandem, der für die Opfer ist und etwas für die Opfer machen will, nicht vorwerfen, dass er rechts ist.
Oh. Doch.
Doch, aber es ist nicht richtig.
Ja, ich glaube, rechts und links ist schwierig. In diesem Zusammenhang.
Mir selber ist jetzt das nicht passiert und ich bin auch nicht angefeindet worden bisher.
Aber hast du denn über das Buch berichtet?
Ich habe es herausgegeben.
Ja, aber da können ja die anderen nichts machen. Also die Medien können nichts machen, wenn du ein Buch herausgibst.
Ja, aber er ist von vielen Verlagen abgelehnt worden, großen Verlagen. Eben. Genau aus diesem Grund, weil sie es nicht rausgeben wollten, weil sie angefeindet werden könnten. Genau.
Also man kann
ich wurde sagen, nicht angefeindet.
Du hast profitiert davon, dass es diese Zensur gab. Dann kann man wurde so das Buch bei es deinem Verlag immer,
wenn sich drei streiten, lacht einer. Das ist so. Ja. Also man muss auch sagen, mit ihm zu arbeiten, ist wunderschön.
Wie siehst du das aus strafrechtlicher
also Sicht? Das ist
Ausländerkriminalität sind wir dazu.
Also gut, vielleicht noch zuerst das Thema, wird das tatsächlich benachteiligt? Würde ich 100% sicher sagen, dass er recht hat, wenn er das nennt. Es ist überhaupt keine Frage, dass die Medien sehr einseitig, also ich rede jetzt von den Standardmedien, darum sind sie immer so skeptisch, also auch meine Studenten im Übrigen sagen, ja, die Social Media, man muss die regulieren und so, und dann sage ich, ja, und die klassischen, die traditionellen Medien, ja, da gibt es ja eine Redaktion, sage ich, nein, also jetzt mit allem Respekt, oder? Also wenn man etwas sagt, was nicht grundsätzlich in diese eher progressiv-linksgrüne Position passt, dann hat man viel, viel größere Zurückhaltung, scheint mir, bei den traditionellen Medien. Ja. Und insofern...
Außer es ist ein heißes Topic und es wird sowieso diskutiert und man muss mit diskutieren.
Genau. Und darum bleibe ich ihm das sofort. Ich würde das effektiv auch so sehen. Ich glaube effektiv, es gibt einen Bias, eine Einseitigkeit der traditionellen Medien. Ich verstehe nicht ganz aus welchen Gründen, aber das ist, scheint mir nicht wirklich diskutabel. Dass man es trotzdem machen kann, selbstverständlich. Dass es auch viele Leute gibt, die dankbar sind, wenn man es macht, selbstverständlich, aber das wird medial. Wenn das stimmt, was ich sage, was ich behaupte, dass wir in einer Mediengesellschaft leben, das heißt, dass unsere Realität gemacht wird aus medialer Kommunikation, dann ist nichts anderes passiert dann, als wenn es nicht in den Medien ist, dann ist es nicht in der Welt. Und mir scheint zum Beispiel die große Skepsis gegenüber sozialen Medien, also so ein Podcast oder was weiß ich, dass die hassen das, weil sie es nicht mehr unter Kontrolle haben. Scheint mir relativ deutlich.
Es ist vielleicht eben auch ein bisschen, wie geht das Medium mit ihren Mitarbeitern um? Was dürfen die und was dürfen die nicht? Worüber dürfen sie reden und was passiert dann in der Kommentarspalte? Mhm. Das kann ich schlecht beurteilen, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es für einen Journalisten, der es total spannend finden würde, über dieses Buch zu schreiben oder über das nächste, das rauskommt von Felix Emüller, darüber schreiben und sagen, ich finde das toll, was er schreibt, ich stimme zu, oder kritisch zu sagen, es ist etwas, steht da etwas drin, dem ich nicht zustimme. Mhm. Es ist schwierig, weil er argumentiert sehr gut.
Eben, also
schwierig, da nicht zuzustimmen. Dass er dann das gar nicht darf.
Ja, das scheint
also
mir
es
eben auch.
Liegt vielleicht eben nicht nur am Journalisten, aber die vielen Journalisten machen ja dann das Blatt.
Genau.
Also wenn da von oben festgelegt wird, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist.
Und im politischen Diskurs eben auch, also mir scheint relativ deutlich, oder? Das, was er sagt, es ist schwierig zu sagen, das stimmt nicht, weil der gesellschaftliche Diskurs, der mediale Diskurs ist ja typischerweise immer auf irgendwelche Kategorien, die gar nicht wichtig sind, Inländer, Ausländer zum Beispiel. Das ist, was ich studiert habe, und gesagt, Ausländerkriminalität ist höher, und sage ich, ja, klar, habe ich ja immer wieder vertreten und gesagt, dass, Entschuldigung, wenn sehr viel mehr junge Männer da habe, dann habe ich eben, keine Ahnung, 10 oder 20% ein höheres Risiko, dass ich Kriminalität habe. Das ist aber nicht seine These. Die These ist eben nicht Inländer, Ausländer. Die These ist effektiv, dass es mit der Kultur etwas zu tun hat, dass es unter den Ausländern sehr... Wir haben überhaupt keine Probleme mit der Gewaltkriminalität von Japanern in der Schweiz. Oh, warum nicht? Vielleicht hat's
weil man das dort nicht macht.
Genau, weil vielleicht hat es mit der Kultur etwas zu tun. Mhm. Also das muss man ja fragen dürfen. Und mir scheint, wenn man nur schon die Zahlen anschaut, gibt es ja in anderen Ländern auch, dann zu behaupten, ja, das ist also alles rechtsextrem oder das ist quasi ausländerfeindlich. Ich sage, nein, das ist es nicht. Ich kann doch die Zahlen anschauen, ohne dass ich irgendwie, was weiß ich, von vornherein eine politische Agenda habe. Und das scheint mir bei ihm jetzt effektiv.
Er ist sehr differenziert.
Ja, oder?
Und das muss nicht politisch sein.
Ja. Aber die Frage ist dann aus rechtlicher Sicht, wie gehen wir damit um? Also ist das Strafrecht zu lasch in Bezug auf Ausländerkriminalität?
Das glaube ich nicht, ehrlich gesagt. Wir sind überhaupt nicht lasch. Im Verhältnis zu anderen Staaten sowieso nicht. Also auch mit unserer Landesverweisung. Also wir sind wirklich sehr, sehr strikt. Das Hauptproblem ist, dass wir mit unserer Einwanderungspolitik etwas zu lasch sind. Dass wir nicht... Also wenn ich mir denke, jetzt vor kurzem hat der Bundesrat gesagt, wir nehmen irgendwie, keine Ahnung, 7 Kinder aus Gaza und irgendwie 27 Personen. Ich denke mir so, wieso? Also, als Jurist ist das Erste, was ich mich frage, was ist die Rechtsgrundlage? Wieso der Bundesrat? Wieso diese 7? Also ich denke mir so, und die anderen 70 oder 7000 oder was weiß ich? Also gibt es irgendein Kriterium? Nichts, das sieht einfach gut aus.
Und wie alt sind die Kinder?
Genau.
Und was haben sie genau? Und wie interessant, spannend wäre, worunter leiden diese Kinder? Das heißt, Bein ab und so. Wie spannend ist die Operation, die man hier machen muss? Und warum müssen 4 Menschen mitkommen? Aber eigentlich... Oder? Eigentlich ist es nur die Frage, wie kommunizieren wir, da redet nie einer drüber, wie kommunizieren wir gegenüber denen, die kommen wollen? Mhm. Wissen die, was wir von ihnen erwarten? Wissen die, wann sie Regeln brechen würden? Wissen die, wie wir denken? Wir sagen ihnen das nicht. Da steht nicht irgendwo am Zoll eine große Tafel, wenn du einer Frau unter den Rock fasst, passiert Folgendes. Wir sagen nicht, niemand ist hier willkommen, der sich nicht so benimmt. Wir sagen nicht, wir müssen das sagen. Wir gehen davon so, aus, das dass genau sie das wissen.
Das genau
und dann wundern wir uns.
Aber das ist doch auch etwas, was man irgendwie erwarten kann, wenn man in ein anderes Land kommt, dass man sich an die Regeln hält.
Ja, das ist so, wie wir denken.
Wie wir denken?
Wie wir denken.
Das ist genau der Punkt.
Wie wir denken.
Wahrscheinlich ist das das Problem, oder? Also man kann das erwarten. Eben, mir scheint effektiv, wenn man die Regeln einhalten würde, hätte nie gedacht, dass ich zu einem Regelverfechter würde aufs Alter hin. Aber wenn man die Regeln einhalten würde und jeder seine Arbeit
machen wollte. Am Anfang wolltest du die Ehr brechen, ja? Am Anfang des Gesprächs.
Ja, natürlich, oder? Ich finde, das muss man eben auch lernen. Wenn man jung ist, muss man lernen, man lernt Regeln einhalten, indem man sie bricht.
Und weil die Strafe zu hoch ist. Die Regel Nummer 11, du sollst dich nicht erwischen lassen, das war doch extrem.
Genau, aber das geht nur bei kleinen Dingen. Ja. Das ist, oder wenn man, wenn ich irgendwie mal ein Kaugummi mitnehme oder was weiß ich und sage, das ist aber nicht gut. Ich lerne Regeln einhalten, indem ich sie breche. Wenn ich aber von vornherein eben einfach Automaten produziere, kleine, die eben sich gar nicht wagen, dann haben die irgendwann mal so viel Druck im Kessel, dass die irgendetwas machen, was nicht mehr, also man kann auch nicht mehr sagen, das war jetzt halt ein Fehler, also meine Entschuldigung. Eben irgendein schweres Sexualdelikt oder eine Körperverletzung oder was. Auf einen Menschen zu treten, der am Boden liegt, am Boden, scheint mir nicht mehr einfach nur ein Fehler. Einem eins zu hauen, mit dem man eine Auseinandersetzung hat, mit 16, 18 oder 20, scheint mir viel verständlicher zu sein. Also drum, ich würde sagen, man muss wirklich die Regeln einhalten, und das wäre zum Beispiel, dass der Bundesrat nicht einfach sich irgendwelche Dinge anmaßt, wo er sagt, du bist ja gar nicht zuständig, dann muss die Stadt Zürich oder der Kanton Zürich muss sagen, oh, die wollen wir nicht, und dann sagen, hey, das wäre ja gar keine Frage. Also das ist schon...
Ich habe noch eine Frage zum Strafrecht. Mir scheint, dass ein bisschen zu wenig konsequent bestraft wird und vor allem dann auch zu spät. Also mir ist oft aufgefallen, so ein junger Mensch, der mit 18 was anstellt, und dann, wenn er mit 21 verurteilt wird, dann weiß er schon gar nicht mehr, was er gemacht hat.
Das ist natürlich so.
Wie kann man das Problem lösen? Also siehst du das auch als Problem an und kann man das Problem lösen?
Also muss vielleicht ausführen. Also weiß nicht, ob ihr das teilt, meine Meinung. Aber ich glaube ehrlich gesagt, dass das Rechtssystem ein soziales System ist, ein Teilsystem, das da ist, damit die also Probleme... dass Entscheidungen getroffen werden, die nicht getroffen werden können. Also das Recht entscheidet nur unentscheidbar. Also alles, was entscheidbar ist, wird entschieden. In der Familie, im Freundeskreis, was weiß ich. Und nur das Unentscheidbar, wo ich mindestens zwei Positionen habe, die einfach beide richtig sind, die muss man irgendwie sagen, jetzt unterwürfen kann man nicht, also gibt man die ins Recht. Und der zentrale, nach meinem Dafürhalten, die zentrale Funktion des Rechts besteht darin, dass man den Konflikt einfach mal pausiert. Also man verlangsamt das Ganze. Ah, du Schlampe, du hast gesagt, was weiß ich gesagt? Moment, was genau haben Sie gesagt? Was weiß ich? Und wer mal in einem Verfahren gewesen ist, weiß das, ist unglaublich langweilig, dieses Ganze.
Ja, aber für das Opfer ist das eine Katastrophe.
Für das Opfer, es ist auch für den Täter eine Katastrophe. Strafrecht ist immer eine Katastrophe für alle Beteiligten. Das ist der Witz des Strafrechts. Des Rechtes überhaupt. Niemand geht ins Recht, der halbwegs bei Trost ist. Wenn du eine Forderung gegen mich hast, viel Glück, die durchzusetzen. Viel Glück, du wirst jahrelang dich ärgern, weil ich nicht zahle.
Ist das eine Warnung?
Nein. Ich sag nur,
du schreibst kein Buch.
Das Recht ist einfach da, damit die Dinge ein bisschen verlangsamt werden, abgekühlt werden. Und jetzt das Problem ist, eben, jetzt man müsste, also funktioniert ja super. Das Hauptproblem ist, dass wir jeden Scheiß strafbar gemacht haben, also jeden verdammten Scheiß strafbar gemacht haben. Jetzt ist die Justiz völlig überlastet. Was für ein Wunder, oder? Wenn man alles strafbar macht, dass die zu viel zu tun haben. Was man machen könnte, wäre, die Zürcher Staatsanwaltschaft hat es teilweise versucht, für eben Bagatell oder kleine Delikte, eben gerade mit jungen Leuten zu sagen, wir müssen innerhalb von 3 Monaten ein Resultat haben. Aber das geht nicht überall, eben wenn die Sachverhalte komplexer sind. Aber das wäre ein Ziel, selbstverständlich, weil dann sieht gerade die junge Person, ups, das war nicht gut. Aber wenn wir natürlich zu viel Konsequenz androhen, also zum Beispiel eine Landesverweisung. Er kann eine Landesverweisung nicht in 3 Monaten durchpeitschen. Ich muss das sehr genau nehmen, ich muss analysieren, woher und was weiß ich. Wenn ich die Konsequenzen zu hoch mache, dann kann ich das nicht mehr so richtig gründlich machen. Und das bedeutet, also, dass man die Sanktionen raufsetzt, habe ich das Gefühl, verlangsamt das Ganze, weil unfair werden wollen wir auch nicht. Man könnte aber, indem man sagt, das ist eine Bagatellgeschichte, da kommt keine Landesverweisung, es kommt auch nicht, was weiß ich, was für eine erhebliche Strafe, wir machen mal. Und dann ginge das schneller. Das wäre schon...
Lilian, du behandelst auch Long-Covid-Patienten.
Ja.
Marcel, du hast dich in der Corona-Krise relativ früh schon sehr kritisch geäußert und gesagt, dass die Maßnahmen verfassungswidrig waren. Wie blickt ihr aus heutiger Sicht auf diese Zeit der Pandemie zurück?
Ich weiß nicht, man darf eben nicht öffentlich sagen, wenn Lockdown toll war.
War das toll?
Ich fand das toll.
Ah, du fandest es toll für dich?
Ja.
Nein, nicht für das Land.
Ich weiß nicht, vielleicht hat das allen ein bisschen gut. In einer Zweizimmerwohnung mit 4 Kindern eingesperrt zu sein und Homeoffice zu machen, und das muss grauenvoll sein. Genau. Das war nicht meine Situation. Meine Situation war cool.
Ja, meine auch.
Wie war die denn?
Meine auch.
Aber wie war die denn, deine Situation?
Ich habe meine Praxis zu Hause und Verlag und Agentur ist ein Familienbetrieb und das Büro ist am See. Das heißt, wir konnten bequem zwischen Homeoffice und Office am See zusammen irgendwie pendeln. Wir waren ja nie mehr als 5, wir waren im Ding, Homeoffice war auch so. Es war so, ich konnte meine Praxis, da kommt ja nur einer aufs Mal, entspannt weiterführen. Und es war ruhig, kein Gehetze.
Aber die meisten Leute haben kein Büro am See und können vielleicht auch
nicht so einfach... Darum sage ich, für mich war es toll.
Für mich war wunderbar. Also ich arbeite normalerweise, eben abgesehen von den Vorlesungen, zu Hause. Ich habe mein Büro zu Hause, also es hat sich gar nicht groß irgendetwas geändert. Was sich geändert hat, ist, dass nicht mehr so viele Leute einfach so vorbeikommen. Also insofern, die Ruhe wurde größer. Aber ich halte das nach wie vor für eine außergewöhnliche, luxuriöse Situation, die wir hatten. Also Leute, die ihre sterbenden Eltern nicht besuchen konnten, Kinder, die nicht in die Schule konnten, Leute, die sich impfen lassen mussten, obwohl sie nicht sich impfen
nicht
lassen wollten. Ja. Was weiß ich. Also,
das geht gar nicht.
Nach meinem Dafürhalten ist die Corona-Zeit, wenn man es ganz klar sagt, und das ist eines meiner Forschungsgebiete, das sind die 30er und 40er Jahre letztes Jahrhundert, ist eine der Einbruch des Totalitarismus pur. Ich hätte nie gedacht, aber nie gedacht, dass das in der Schweiz derart schnell geht, indem man sagt, hey, im Übrigen ein Virus, du wirst krank. Und ich sage, so what? Hätten wir früher gesagt, oder? Aber dass das ganze Land zumacht und man Leute, jetzt hier in Zürich zum Beispiel, erstes Wochenende, glaube ich, kann mich nicht mehr richtig erinnern, aber ungefähr erstes Wochenende, es dürfen nicht mehr als 4-5 Leute zusammen sein, 300 Anzeigen von Leuten, die ihre Nachbarn, also ein Spitzelstaat. Will man mit Leuten zusammen sein, die Polizei rufen, weil man nebendran... Ich habe mit meinen Assistenten das auch gemacht. Und dann hat tatsächlich mal die Polizei geklingelt. Wir haben alle schon gedacht, jetzt ist super, kommt nur zu uns rauf, weil wir machen Einsprache gegen alles. Also wir sind alles Juristen, aber sie wollten nicht zu uns.
Ich meine, ob der Nachbar dich bespitzelt und anzeigt, weil du 6 Personen zu Hause warst oder weil du im Treppenhaus warst, gemeinsam mit anderen und waschen gingst. Ich habe solche Beispiele gehört. Man hat gewaschen in der gemeinsamen Waschküche nachts und wurde angezeigt deswegen.
Ist doch einfach
krank, glaube, oder? Es spielt gar keine Rolle, ob die das machen wegen Lockdown oder sonst irgendetwas. Das ist einfach dieser Typ Mensch, der das macht. Ja. Und ich finde, das müsste man beseitigen. Nicht den Menschen, die Situation beseitigen, egal ob das ist. Der Lockdown hat einfach diese Dinge hervorgezeigt, aufgedeckt.
Hat es auch ermöglicht.
Vorher haben wir halt nicht gewusst, dass wir einen Spitzelnachbar haben. Außer, du hast deine Zeitungen nicht richtig gebündelt rausgemacht. Oder du hast etwas anderes. Karton, Karton habe ich im Papiersack rausgestellt, das geht nicht.
Nein, natürlich, dafür gibt es Kartonsäcke.
Und ich habe mein Auto nicht richtig geparkt. Ich war es nicht selber, aber es war mein Auto meiner Straße, da wo ich wohne. Und dann kam das, wie heißt das, dieser Schneepflug. Mhm. Und der konnte nicht so bequem, ist ganz kleine Straße, der konnte nicht so bequem durch. Und jetzt habe ich da ein Parkverbot. Und so, das ist aber, weil der Mann, der den Schneepflug fuhr, einen schlechten Tag hatte. Mhm. Der Polizist, der das aufnehmen musste, bei diesem schlechten Tag auch einen schlechten Tag hatte. Und wahrscheinlich der Mann, der in der Gemeinde da zuständig war, auch einen schlechten Tag hatte. Aus irgendwelchen Gründen, das muss zusammengekommen sein, ist das jetzt.
Aber es ist eben nicht nur sind nicht die schlechten Tage, die rein das zufällig. Es ist schon so, dass zum Beispiel Corona.
Das ist eine Geisteshaltung.
Angst ist etwas, scheint mir, das gesellschaftlich tatsächlich funktioniert, um auszugrenzen, um quasi Kollektivismus zu fördern.
Die Spitzel, die dich angezeigt haben, die hatten keine Angst, die hatten Lust, dich anzuzeigen, aber weil du bist ihnen vorher schon auf den Sack gegangen.
Aber man hat ihnen einen Grund gegeben. Die Gartenzwerge durften plötzlich sich gut fühlen. Das ist der Punkt, oder? Die Gartenzwerge durften plötzlich sagen, hey, was machst du da? Oder? Die waren plötzlich keine Gartenzwerge mehr. Und wenn wir Strukturen schaffen, wo die Gartenzwerge oben sind, dann gute Nacht.
Also der Staat sollte den Gartenzwergen nicht so viel Macht geben.
Finde ich, ja.
Gut, das ist ein gutes Schlusswort. Lilian Ritzi, Marcel Nickli, herzlichen Dank für das Gespräch.
Das war Macher und Denker, eine Gesprächsreihe des Schweizer Monats, des Mediums für Macher und Denker. Weitere Informationen finden Sie unter schweizermonat.ch.